Friede ist allweg in Gott. Denn Gott ist der Friede. Darum sollt ihr schauen, dass ihr auf Fried abstellt. Mit diesem Wort aus seinem Brief an die Berner Ratsherren möchte ich euch, liebe Freunde der Stiftung Bruder Klaus, herzlich begrüßen zu dieser Zusammenkunft über das Internet. Wir sind im wunderbar hellen, sonnigen, weiß verschneiten und Wiel und würden uns natürlich wünschen, dass ihr mit uns auch die Schönheit dieses Dorfes und seiner Kirche teilen könntet. Jetzt sind wir also nur wieder einmal durch das Wort und den Geist verbunden. Ihr hört vielleicht, dass ich erkältet bin, eine leichte Grippe habe. Ich habe mich aber testen lassen. Es ist nicht das allseits gefürchtete Virus, sondern etwas anderes. Ich möchte noch schnell etwas Technisches abklären, bevor ich dann weiterfahre. Moment. Fried abstellen, schreibt Bruder Klaus mahnend an die Berner Ratsherren, sollen sie. Und ich denke, diese Mahnung ist gerade in unserer Zeit wieder höchst aktuell. Ob übertrieben wird, ob wir uns zu Unrecht beunruhigen lassen. Jedenfalls meinen viele, dass wir beobachten können, wie in der westlichen Zivilisation die Gegensätze größer und größer werden und vor allem eben auch die weltanschaulich-politischen Gegensätze. Der Gegensatz zwischen eben links und rechts, rechts und links. Dem wollen wir heute nachdenken und uns zu Herzen nehmen, inwiefern der Bruder Klausenbrief mit seinen vielen Dimensionen uns hilft, gegen diese fatale Zweidimensionalität uns zu stemmen und sie zu überwinden. Die zweite Folie, neben der Titel, nach der Titelfolie, die ihr seht, zeigt so paradigmatisch diesen Gegensatz links-rechts in zwei Bildern. Berüchtigt wurde ja die Stürmung des Kapitols durch, wie man uns in den Medien sagte, rechte Anhänger Trumps. Aber wir sind uns auch gewohnt, dass politisch linksorientierte Menschen lautstark demonstrieren für ihre Überzeugungen. Unser Nachdenken möchte ich voranstellen. Ein Wort des Apostels Paulus im Epheserbrief, im 5. Kapitel, wo er schreibt: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Zweimal lesen wir in der deutschen Übersetzung, das lässt sich kaum anders machen, das Wort Zeit. Im Griechischen, wir wechseln auf die 4. Folie, stehen da zwei Wörter, der Kairos, der geschenkte Moment, die Zeit, die es eben auszuschöpfen gilt, weil sie nicht wiederkommt, weil sie eine Gelegenheit bietet, die man packen muss, der Kairos, die zugesagte, die zugemessene, gute Zeit, und Chronos, der Lauf der Zeit. Wir kennen das Wort aus unserem Fremdwort Chronologie. In einer Chronologie reihen wir einfach auf, was eines nach dem anderen gekommen ist. Das ist sehr hilfreich zur Orientierung. Und der Lauf der Zeit hat in sich das wissen auch gerade die Naturwissenschaftler, eine Tendenz Richtung Vermehrung des Chaos, der Unordnung, Auflösung. Und wir wissen das für uns alle, der Chronos läuft für jeden Menschen auf sein Grab zu. Zwei Wörter für die Zeit in sehr, sehr unterschiedlichen Aspekten. Wir, wie gesagt, orientieren uns zunächst einmal gerne am Chronos, am Lauf der Zeit. Max Frisch hat geschrieben, der Ort im Kalender, gestern, heute Morgen. Und nicht, wie Max Frisch süffig sagt, der Ort im Herzen. Hat er eine Zeit, einen Kairos, einen Chronos? Das ist die Frage. Wenn Journalisten uns etwas zu erklären versuchen, sie haben eine schwierige Aufgabe, in einer halben Minute sollen sie uns die Situation in Bolivien oder im Kongo oder in Nord- oder in Südvietnam erklären. Irgendwo auf der Welt geschieht etwas und da ist es eben einfach, lässt sich kurz erledigen und alle haben das Gefühl, sie hätten jetzt jedenfalls etwas verstanden, wenn man sagt, der verstorbene Präsident stand politisch rechts oder die neue Innenministerin gilt als ausgesprochen linksorientiert und so weiter. So können die Journalisten uns mit wenigen Worten, jedenfalls scheinbar, ein Bild geben von den Zuständen in einem bestimmten Land. Woher kommt die Unterscheidung zwischen links und rechts, rechts und links? Sie stammt, wir sind jetzt bei der Folie 5, aus Frankreich, aus der Zeit des revolutionären Umbruchs. Zunächst wurden die Generalstände einberufen vom König, also die Vertreter der unterschiedlichen Stände im Volk. Und nachdem sie ausweglos getagt hatten, ein gutes Jahr lang, formierten sie sich als Nationalversammlung, also nicht mehr als Vertreter verschiedener Stände. Aber weil eben auch da irgendeine Orientierung nötig war, kam es dazu, dass sie sich ihrerseits orientierten an einer alten, kurzen Tradition in England und sich rechts und links vom König versammelten. Ich habe das hier auf der sechsten Folie notiert mit den Farben, die wir heute noch ein bisschen so brauchen. Von uns aus gesehen links, von uns aus gesehen rechts, die beiden eben verschiedenen politischen Lager. Vom König aus, der da in der Mitte sitzt, eben rechts die Konservativen und links ja die Progressiven. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Damals sprach man eher von der rechten Seite als den Liberalen, von der linken Seite, also vom König aus, also den heutigen Rechten von den Liberalen. Aber das hat sich ein bisschen verändert. Geblieben ist die Unterteilung eben in sozusagen Menschen, die, also Volksvertreter, politische Überzeugungen, die zu den bestehenden Zuständen Sorge tragen wollten. Also von uns aus gesehen links, vom König aus gesehen rechts, die Versammlung derer, die das Königtum bewahren wollten, und rechts diejenigen, die den König am Ende ja dann auch tatsächlich köpfen ließen, die also eine radikale Veränderung wollten. Das verbinden wir heute mit der politischen Farbe Rot, der zukunftsgerichtete Aufbruch, und links von uns aus auf der Folie, rechts vom König aus, die Konservativen, die zum Bestehenden Sorge tragen und es bewahren wollten. Konservare, bewahren. Und links eben die Änderungen. Das ist bis heute so geblieben. Wenn wir auf der 8. Folie einen kurzen Blick in unseren Nationalrat tun und dann schauen, wie das vom Präsidenten her gesehen eingeteilt ist, dann ist eben vom Präsidenten her und von den Journalisten her, von den Medien her auf der linken Seite das politisch linke Lager, Sozialdemokraten, Grüne und so weiter, und auf der rechten Seite das politisch rechte Lager bei uns, verbunden mit der SVP und dann ein bisschen weniger rechts, die FDP und so weiter. Also, dass wir uns das klar sind, machen, links und rechts sind natürlich relative Begriffe, es kommt darauf an, woher man schaut, und die Einteilung in links und rechts nimmt die Position des Königs ein, die Position des Präsidenten. Also die Journalisten, die uns die Welt erklären, erklären sie uns durch die Augen des Souveräns, des Königs, der die Dinge, die Lage aus einer gewissen Distanz sieht und von sich aus eben einteilt, wer will radikal ändern und wer will bewahren, links und rechts, progressiv, heute sagen wir dann auch liberal und konservativ, bewahrend, rückwärts gewandt. Es ist erstaunlich, dass sich diese Einteilung erhalten hat, auch in unserem Volk, dass wir sie auch praktizieren. Natürlich, ein Bild vom Ständerat würde ein anderes Bild ergeben. Und da sehen wir schon, Gott sei Dank, gibt es für uns zur Orientierung nicht nur dieses Links- und Rechtsschema, sondern zum Beispiel auch die Interessengegensätze, die Konsensfindung zwischen eben Uri, Schweiz und Unterwalden und Genf und Basel und anderen, wie sie im Ständerat geschieht. Eine politisch konservative Philosophin, Politikwissenschaftlerin, Chantal Delsol in Frankreich, betont des Öfteren, dass eben diese Einteilung links und rechts wahrscheinlich Bestand gehabt hat und uns auch weiter begleiten wird, weil es etwas Urmenschliches aufnimmt und abbildet. Etwas, aus dem wir Menschen nicht herauskommen. Wir Menschen leben auf der Zeitachse. Wir blicken zurück in die Vergangenheit. Wir blicken nach vorne in die Zukunft und suchen begreiflicherweise Orientierung auch auf dieser Zeitachse. Was war gestern? Was wird morgen sein? Was dürfen wir von der Zukunft erhoffen? Was müssen wir von ihr fürchten? Was nehmen wir Kostbares mit aus der Vergangenheit? Und was wollen wir, dass es ein für allemal erledigt und begraben ist? Die Zeitachse als eine elementar menschliche Orientierungshilfe und deshalb in vielem hilfreich die Unterscheidung zwischen rechts, hier auf dem Bild eben wieder links, vergangenheitsorientiert, und links, hier auf dem Bild rechts, zukunftsorientiert. Das hat Manny Matter in einem seiner Lieder zum Thema gemacht, und er hat eigentlich in diesem Lied schon alles gesagt, auch was zu sagen ist, zu diesem Gegensatz rechts und links und seiner relativen Berechtigung, inwiefern er hilfreich ist und inwiefern er fatal irreführend ist. Wir hören ein bisschen in sein Lied hinein.
Hier in der Bahn sitzen die einen so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen kommt. Und der Rücken zu kehren, der Richtung von wo? Der Zukunft. Die anderen, die sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lang noch sehen können, wo der Zug schon ist. Und der Rücken zu kehren, der Richtung wohin? Der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie er, zählt sich's richtig und schon heisig krass. geben einander mit Schirmen aufs Dach. Der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalten nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Es ist Rorschach.
Rorschach war zu meiner Matteszeit der Endbahnhof. Dorthin fuhren die Züge, wenn sie Richtung Osten fuhren, und dort blieben sie dann auch. Und das ist natürlich der Lauf der Zeit. Sie führt für jeden von uns an ein Ende, an eine Endstation. Mani Matta gibt seine einfache Erklärung. Der Streit zwischen Konservativen und Fortschrittlichen, ich habe das auf das Folie 13 zusammengefasst, zwischen eben Rückwärtsgewandten und Liberalen, ist ein törichter, rechthaberischer Streit. Es fehlt in ihm, das ist wichtig, der Vermittler. Es fehlt der Vermittler. Der Kondukteur geht der Sache nicht auf den Grund. Und was ich heute jetzt am Anfang sagen möchte, es ist eben auch ein kategorialer Denkfehler mit ihm verbunden, und der führt zu schwerwiegenden Weichenstellungen, gerade auch in unserer Zeit, die es der einen Seite zu einfach macht, Recht zu haben. Wenn wir konservativ und liberal oder fortschrittlich oder progressiv miteinander vergleichen, ist das ein Vergleich zwischen Größen verschiedener Ordnung. Auf der nächsten Seite, ich vergleiche es mit Äpfeln und Luftballons. Denn es ist klar, wer Bezug auf die Vergangenheit nimmt, wer sagt, das war so und ich möchte das irgendwie bewahren und weiterführen, der nimmt Bezug auf etwas, was real in Raum und Zeit gegeben war. Wer sich aber auf die Zukunft bezieht, bezieht sich auf etwas, das es in Raum und Zeit noch nicht gegeben hat. Denn das ist die Definition der Zukunft, dass sie noch nicht da ist, dass sie kommt und eben in Raum und Zeit noch nicht ist. Wir können uns allerlei ausdenken, wir können Befürchtungen haben, was die Zeit bringt, die Zukunft. Wir können Wünsche haben, aber wir wissen es nicht. Sie hat noch keine Substanz, während die Vergangenheit vergangene Substanz hat. Man könnte vielleicht mit Jesus sagen, man vergleicht Eier mit einem Skorpion. Das tut der himmlische Vater nicht, sagt Jesus. Er gibt uns, worum wir ihn bitten, eben nicht einen Skorpion statt Eier. Ein kategorialer Fehler, etwas, was gewesen ist, realiter, und etwas, was nicht gewesen ist, miteinander vergleichen, das hat zur Folge, wir wechseln auf die Folie 16, dass es recht einfach ist, zu sagen, in der Vergangenheit war vieles Unrecht, böse, schlecht, und in der Zukunft wird es besser sein. Jedenfalls, wenn wir die Zukunft bestimmen können, ich polemisiere jetzt einen Moment, wenn niemand uns rückwärtsgewandt hindert, die guten Ideen umzusetzen und zu verwirklichen, dann wartet eine helle Zukunft auf uns. Das kann man versprechen, weil ja diese Zukunft noch nicht da ist. Wir gehen auf die Folie 17. Das war zu allen Zeiten ein starkes Movens in den modernen politischen Bewegungen. Hier Delacroix, monumentales Gemälde von der Revolution, das Vaterland, Patrie, geht in Kämpfen voran. Die Verteidiger vom Vergangenen, vom Gewesenen, im Staub versinkenden, werden übergangen, sie müssen weichen, sie sterben. Die Freiheit kommt. Egalité, Liberté, Fraternité. Wer, liebe Zuhörer, möchte nicht eben für die Freiheit sein, für eine Brüderlichkeit zwischen allen Menschen und auch dafür, dass alle Menschen ganz unabhängig von ihrer Orientierung, ihrer Herkunft oder gleich behandelt werden. Ein wahrhaftig hehres Ziel, für das man mit gutem Gewissen kämpfen kann. Ich nehme ein paar Beispiele von uns. Es ist doch wirklich schön, wenn wir versprechen können, Seite 19 ein Symbolbild, dass es möglich sein wird, das Leben immer diverser, immer umweltgerechter zu gestalten, immer auch weicher und freundlicher, sodass alle sich entfalten können, dass wir die Lebensgrundlagen so bewahren können. Der Wohlstand wächst auf eine alternative Weise, das Wohlergehen, das Glück der Menschen, ohne dass der CO2-Ausstoß gleich bleiben muss. Ein wirklich gutes, schönes Versprechen. Und wer könnte im Vollbesitz der letzten Überzeugung sagen, dass es nicht möglich, nicht gut, nicht realisierbar ist? Oder bekannt nicht. Das war auf Google auch in den letzten Tagen einmal wieder zu sehen. Wir werden eine Zukunft schaffen, in der niemand mehr ausgegrenzt und diskriminiert ist. Ich habe selber begeistert mitgesungen das Lied. Someday ist dieser Tag in Raum und Zeit zu erwarten. Wird dieser Tag anbrechen, einmal so wie der heutige Tag angebrochen ist? Oder ist das, was hier besungen wird, diese Geschwisterlichkeit, diese umfassende, dieses Friedensreich, das, was von den Propheten Israels und von Jesus versprochen worden ist, für den jüngsten Tag, also ein Tag, der anders ist als alle anderen Tage, der letzte Tag, will ich auch sagen. Das ist natürlich die entscheidende Frage im Blick auf die Zukunft. Bewegen wir uns, wenn wir uns politisch links engagieren, in Richtung eines Tages in dieser Welt? Oder gehört es umgekehrt, würde ich jetzt sagen, zum eher politisch Konservativen, dass man Sorge trägt zu dem, was ist, wie der Apostel Paulus das oft sagt und tut. Man soll sogar, wenn es gut ist und möglich, Sklave bleiben, eben im Vertrauen darauf, in der Hoffnung darauf, dass ein Tag kommt, der dem Herrn gehört, und der dann wirklich die Gerechtigkeit bringt. Ich möchte in diesem hier deutlich machen, das ist jetzt auf der nächsten Folie, der 21. also, im Vergleich zwischen rechts und links gibt es eine sehr, sehr verwirrende Redensart und Weltsicht, und der auch die Journalisten durchgehend gehorchen. Es wird immer wieder geredet und gesagt, der Nationalsozialismus sei konservativ und rechtsextrem gewesen, eben rechtskonservativ oder eben rechtsextrem. Und damit ist natürlich klar für jeden nur ein bisschen anständigen und liebevollen Menschen, dass eben extrem rechts keine irgendje humane Option sein kann. Das verwirrt die Dinge sehr und nachhaltig. Und es ist darum wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, was Forscher wie zum Beispiel Götz Ali herausgearbeitet haben, sehr eindringlich. Der Nationalsozialismus war gerade nicht konservativ, er war, wie sein Name sagt, auch ein Sozialismus, er war revolutionär, er wollte umwälzen, er wollte nicht bewahren, was ist. Er hat zum Beispiel die vielen Bundesstaaten wegzuwischen versucht, in einen nationalen Zentralstaat, der sich zentral leiten und führen lässt, hinein einzugliedern, gleichzuschalten. Und er hat vor allem eben auch dann die Jugend mobilisiert, auch bewusst gegen das Alter, um eine neue Welt zu schaffen. Was den Nationalsozialismus und den Sozialismus voneinander unterscheidet, ist das eine, dass der Nationalsozialismus eine neue Nation schaffen wollte, revolutionär. Eben die deutsche, arisch-reine Rasse, während der Sozialismus sonst international ein Reich der Brüderlichkeit schaffen wollte und bis heute schaffen will. Und deshalb hat sozusagen der linke Sozialismus hat ein inneres Recht sich bewahren können. Dieses umfassende, menschheitsumgreifende Reich der Brüderlichkeit scheint nach wie vor etwas erstrebenswert Gutes, während es eben für jeden einsichtigen Menschen klar ist, dass ein Nationalsozialismus etwas schrecklich Unrechtes ist. Aber man sollte eben nicht im Grunde reden von der extremen Rechten und dem Nationalsozialismus auf der Rechten einordnen, sondern wenn man der Einteilung folgen will, die sich ergeben hat, aus England und dann vor allem aus Frankreich, links und rechts, diejenigen, die bewahren wollen, diejenigen, die verändern, die radikal verändern wollen, dann muss man sich angewöhnen zu reden von linken Nationalisten und linken Internationalisten oder eben einer nationalistischen Linke, einer nationalistischen revolutionären Linke, das ist der Nationalsozialismus, und einer internationalistischen revolutionären Linke. Damit trifft man die Dinge besser, denn beim Reichstagsgebäude, diese Statue, die 1914 aufgestellt worden ist, auf der nächsten Folie zeigt das ja, der Nationalsozialismus war konsequent zukunftsgerichtet, er wollte die Fackel weitergeben an die heranwachsende Generation und sie glücklich machen in einem Großreich der deutschen gereinigten Nation. Also eine linke politische Idee, wenn man sie misst an der Einteilung der politischen Ideen damals vor dem König zur Zeit der Französischen Revolution. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, möchte ich jetzt beginnen, das Problem der Konservativen, der wirklich Konservativen, ein bisschen zu erklären. Ich habe hier ein Bild mitgebracht auf der Folie 23 von Sir Roger Scruton, einer der bedeutendsten Gestalten vom britischen konservativen Denken. Er ist einer der Mitverfasser von der sogenannten Pariser Erklärung, auf die wir vor etwa anderthalb Jahren im Mitteilungsblatt auch hingewiesen haben. Eine konservative Sicht, also Scruton war auch Befürworter vom Brexit. Er meinte, dass die Nationen eben etwas bewahren müssen und weitergeben sollen von ihren je eigenen ererbten Gütern. Und wenn man ihm zuhört, dann ist es ihm durchaus bewusst, was für eine unmögliche Position er einnimmt. Er sagt dann, was will ein Konservativer? Ja, natürlich, ein Konservativer möchte bewahren, was gut ist. Und er kann deshalb nicht, auf der Folie 24 nicht, er kann deshalb keine Schlagwörter formulieren. Denn er beurteilt den Lauf der Zeit skeptisch. Er vermutet, dass manches eher schlechter werden könnte als besser. Er beobachtet sehr nüchtern, dass man sehr leicht etwas kaputt machen kann und dass es aber viel schwerer ist, etwas Besseres aufzubauen und wieder ihm Gestalt zu geben. Deshalb, wenn er auf eine Barrikade gehen möchte und müsste, dann müsste er rufen, hesitate, zögert, habt Respekt vor dem Vergangenen, seid vorsichtig, und das sind keine politischen Schlagworte, mit denen man Gefolgsleute findet. Es ist dann auch einfach, beschreibt er selber, die Konservativen zu kritisieren, denn ein Konservativer hat zum Beispiel Freude am kulturellen Erbe Europas. Wir gehen auf die nächste Folie 25, nicht? Das wunderschöne Basler Münster, das bis heute unzählig viele Besucher erfreut, ans Herz rührt und ihnen auch einen Stolz über unsere Geschichte ins Gemüt legt. Wenn man aber natürlich die Geschichte dieses Münsters näher betrachtet, kann man ganz vieles in dieser Geschichte sehen, aufdecken, ans Licht stellen, das nicht gut war. Zum Beispiel kann man daran erinnern, wie grausam, nächste Folie nicht, die Strafen waren, mit denen zur wichtigsten Bauzeit des Münsters gestraft wurde. Und kann zu Recht sagen, also aus einer solchen Vergangenheit stammt dieses Münster her, und das wollt ihr bewundern und bewahren. Das ist doch etwas, was wir überwinden und hinter uns lassen müssen. Oder, bekannt auf der nächsten Folie nicht, die Familie. Immer wieder hören wir, die Konservativen wollen die Familie, das Haus, das Home bewahren und das Glück, das man in der Gemeinschaft mit seinen Nächsten finden kann. Etwas Bewahrenswertes, aber wer näher hinschaut, findet immer, nächste Folie, manches, auf das man den Finger legen kann, wie in Familien eben auch unterdrückt wird. Ungerechte Strukturen, die ein oder anderen an den Rand drängen, missbrauchen, ausbeuten, und wie die Familie Raum geben kann für schändlichen Missbrauch. Also muss man doch die Familie nicht einfach bewahren, sondern kontrollieren und umgestalten, eben in Richtung einer besseren Zukunft hin, wo kein Missbrauch und nichts Abscheuliches mehr geschehen kann. Wer möchte dagegen sein, sagt Scruton selber. Es ist fast nicht möglich, dagegen zu argumentieren. Oder ein bisschen bei unserem Thema in der Stiftung Bruder Klaus, nicht? Die idealisierte Schweiz auf der nächsten Seite, eine für alle, alle für eine. Jakob Kürzer zitiert dieses Wort auch als die Quelle von viel Gutem für die Eidgenossen, im Gegensatz zu den Armeniern und ihrem unglücklichen geschichtlichen Schicksal. Einer für alle, alle für einen in der Bundeskuppel, und da haben wir die schönen Erinnerungen und Geschichten, wie die Kleinen sich verschwören und sich wehren können gegen die Großen. Aber wenn wir das, Folie 31, realiter anschauen, dann können wir auch in dieser eidgenössischen Geschichte viel, viel Hässliches entdecken. Zum Beispiel hier eine Radierung vom brutalen Urteil über die Bauern, die Rechte für sich erstreiten wollten, 1653. Auch die Eidgenossenschaft ist alles andere als eine schöne Vergangenheit, in die wir zurückkehren möchten und die wir einfach nur wieder aufleben lassen könnten. Also, ich komme zur nächsten Folie. Wenn wir also vergleichen, politisch links, das kann man innerlich stimmig darstellen, wenn man sich selber transformiert, Männer wie Frauen auftreten oder umgekehrt, wenn man fantasievolle Neuerungen spielerisch auf die Wege schickt. Man kann denken, ernsthaft und argumentieren, und es stimmt, das sind eben soziale Experimente, die uns eine bessere Zukunft bringen werden, auch wenn sicher wie bei anderen Experimenten manches noch schief läuft, aber wir sind experimentell darauf ausgerichtet. Das ist völlig in sich stimmig. Wenn umgekehrt auf der anderen Seite sogenannte rechte Amerikaner, Trump-Anhänger, die also das konservative Erbe repräsentieren sollen, wenn sie eines der zentralsten Gebäude von Amerika, eines, man könnte sagen, von den politischen Heiligtümern dieses Landes stürmen und verwüsten, dann ist ganz offenkundig, nächste Folie nicht, dass sie die Sache auf den Kopf stellen, dass sie sich völlig selber ins Unrecht stellen, denn sie wollen vergangenes, kostbares Erbe verteidigen mit revolutionären Aktionen. Und das ist ein eklatanter Widerspruch in sich. Kein anständiger, kein einigermaßen liebender, kein vernünftiger Mensch kann das gutheißen. Also, wir sehen, weil es einen logischen Fehler gibt, im Vergleich zwischen links und rechts, einen, wie die Philosophen sagen, Kategorienfehler, dass Bestehendes mit Zukünftigem verglichen wird. Das, was noch nicht ist, mit dem, was schon ist oder war. Deshalb hat die Linke immer, könnte man sagen, im politischen Kartenspiel am Ende die Trümpfe in der Hand. Sie kann argumentieren für etwas, das rein nur gut und gerecht ist und erstrebenswert, während sie die Konservativen, die politisch Rechten, immer hinweisen kann auf vieles, 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 das nicht gut ist. So steht also, ich bin auf der 34. Folie, könnten wir sagen, dass politisch Linke steht für die kindliche, vielleicht auch kindische, könnte man sagen, Hoffnung auf das Glück der zukünftigen Generationen und hat viel, viel innerlich Stimmiges für sich, während das politisch konservative Bemühen sich konzentriert darauf, das kleine Glück der kleinen Leute, wenn möglich, zu bewahren und abzuschirmen vor Unheilvollem. Dieses konservative Bemühen hatte eine gewisse Plausibilität noch, Überzeugungskraft, solange es einen Gegner hatte und sagen konnte, wir wollen euch bewahren vor den Konzentrationslagern Stalins. Da konnte die politisch konservative Seite Menschen um sich sammeln. Aber nach dem Fall der Berliner Mauern, nach der Öffnung der Welt, scheint das politisch konservative Anliegen rechthaberisch verzagt, kleinkariert, glaubens- und hoffnungsarm, während das politisch linke Anliegen »We shall overcome, we walk hand in hand« ein großes Versprechen transportiert, für das es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Damit komme ich zum zweiten Teil vom Vortrag. Also ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden, zu zeigen versucht, dass dieser Gegensatz von politisch links und politisch rechts logisch irreführend ist und dass er auch im zwischenmenschlichen Umgang miteinander lebt von den gezinkten Karten eines Vergleichs von bloßen Programmen und Wünschen mit Realitäten. Und wer gute Wünsche formulieren kann, hat dann immer in der Rede, im Denken, im Argumentieren viel, viel rascher den Schein des Rechts auf seine Seite als derjenige, der sich bezieht auf das, was real gewesen ist und was real ist und in dem man immer viel, viel Ungutes aufdecken kann. Auf der Folie 35 könnt ihr einen Blick tun in die Ausstellung, wie sie jetzt steht, hier in Hondwil, in der Ausstellungshalle bei der Bushaltestelle, vorne ausgestellt eine Kopie des Briefes von Bruder Klaus vor eben dieser Rauminstallation, die in vielfältiger Weise veranschaulicht und vergegenwärtigt, was Bruder Klaus an die Berner Ratsherren mahnend geschrieben hat, als er ihnen sagen wollte, wie sie den Frieden bewahren, auf Frieden abstellen und so das Gemeinwesen beieinander halten können, ihm zukunftsgestaltende Kraft geben, die aber nicht illusorisch ist und eben verwurzelt in dem, was von Gott gegeben und real möglich ist. Das versucht ja diese Ausstellung zu vergegenwärtigen und mir scheint, es ist eben eines der Hauptanliegen, dass wir in ihr und mit ihr den einerseits zunächst menschlich begreiflich, im Gegensatz zwischen Vergangenheitsorientierung und Zukunftsorientierung aufspringen und erweitern können mit Dimensionen, die in diesen beiden Dimensionen nicht zu ihrem Recht kommen und die dann voreilig der einen oder anderen Dimension Zukunft oder Vergangenheit zugeordnet werden. Also überwinden des falschen Gegensatzes von konservativ und liberal oder progressiv. Das ist heute, meine ich, eines der wichtigsten Anliegen. Ich würde sagen, es ist eben der Kairos, in dem wir stehen. Wir haben eine lange, lange Zeit hinter uns, in der sozusagen die Zukunft immer besser und besser geworden ist und viel, viel gebracht hat. Und jetzt, wenn eben die Gefahr besteht, dass etwas auseinanderbricht und dass die Zukunftshoffnungen nur noch bequeme Slogans sind, moralische Rechthabereien, dann ist diese Mahnung des Bruder Klaus von neuer Aktualität. Also noch einmal, der Bruder Klausenbrief bietet Orientierung in der Zeit. Er bezieht uns diejenigen, die ihn lesen, die Besucher dieser Ausstellung, zurück auf das, was geschehen ist, auf dem Weg zum Stand der Verkommnis und nachher, und nimmt also Bezug auf etwas, was in Raum und Zeit geschehen ist. Und der Brief, der dann den Bruder Klaus schreibt, ist nicht einfach ein kathedrales Mahnschreiben von irgendeiner Lehrinstanz, sondern es ist ein Dankesschreiben und dann auch ein Liebesbrief, könnte man eben sagen, an die Menschen, denen er den Frieden vermitteln durfte, die er lieb hat und für die er natürlich jetzt wünscht, dass dieser Friede auch weitergeht zu den nächsten Generationen. Es ist also ein Brief, der zweifellos seinen Ort hat in der Schweizer Geschichte. Und man kann also mit guten Gründen von jedem Schweizer Bürger erwarten, dass er diesen Brief kennt und ihn liest und sich zu Herzen nimmt und sich überlegt, ob an diesem Brief etwas falsch ist oder etwas richtig und ob wir etwas für unsere Zeit daraus schöpfen könnten. Weil man von diesem Brief mit allem geschichtlichen Recht sagen kann, er ist geschrieben von einem Menschen, der wesentlich Anteil hatte am Entstehen, am Gestaltwerden der schweizerischen Eidgenossenschaft. Eben das auf der nächsten Folie 36, das kann man an geschichtlichen Dokumenten zeigen. Aber damit, ich gehe schon auf die nächste Folie 37, damit ist natürlich auch immer gesagt, dass nicht etwa, noch einmal zurück, das Stanzerverkommnis, von dem hier der erste Teil abgebildet ist, wo nur die acht Orte siegeln, nicht dieses Stanzerverkommnis ist die gute Vergangenheit, auf die wir uns beziehen, mit der Stiftung. Denn dieses eidgenössische Bündnis hatte natürlich für viele Menschen auch viele negative Seiten. Hier eine Zwingburg, nicht? Mit den Wappen der Schweizer Stände, die dort in der Gans als Zwingmacht auftreten. Und wir können uns vorstellen, dass die eidgenössische Zwingmacht manchmal eine sehr freundliche sein konnte, aber wie jede Zwingmacht auch manchmal eine brutale und ungerechte. Und dass die Menschen, die sich dieser Herrschaft unterwerfen mussten, wie einer eben anderen damaligen obrigkeitlichen Herrschaft, nicht immer wohl daran gelebt haben. Man kann mühelos viel Unrecht dokumentieren, das die alten Eidgenossen getan haben. Die Stiftung bezieht sich nicht auf das Stanzerverkommnis, sondern auf den Dankesbrief von Bruder Klaus und mit ihm auf den Namen Jesu. Und damit auf die nun einzig wirklich ganz gute Geschichte, auf die wir uns beziehen dürfen, aus der wir schöpfen dürfen, durch die wir uns trösten dürfen, von der wir bekennen dürfen, dass sie gut und nur gut ist, das ist hier das Bild aus der St. Niklausenkirche, das auch Niklaus gesehen hat, die Geschichte von Jesus, dem Christus, der gekreuzigt worden ist, um die Sünde der Welt abzutragen, der den Hohn und Spott der Menschen erduldet hat und als er geschmäht wurde, nicht zurückgeschmäht hat und der auferstanden ist. Und Maria von Magdala, die nächste 41. Folie, hat gedacht, er sei der Gärtner. Also diese Geschichte können wir vorwärts und rückwärts immer wieder erzählen, Jahr für Jahr, und dürfen getrost sagen, das ist eine wunderbar gute Geschichte. In ihr werden die Feinde geliebt, das Unrecht wird beim Namen genannt, es wird keine menschliche Herrschaft verklärt und verzuckert und schön geredet, aber es wird auch nicht unbarmherzig über Menschen gerichtet und der Stab gebrochen. Im Gegenteil, Jesus hilft denjenigen, die bei ihm Hilfe suchen. Er vergibt diejenigen, die ihn unter Tränen darum bitten. Das ist die wahrhaft gute Geschichte, die nicht im Schweizerland geschehen ist und auch nicht in Amerika oder in China, sondern im jüdischen Land, vorbereitet von der langen, langen Geschichte seit Abraham über Mose und David und die Propheten, Jesus, der Christus und sein Werk des Friedens. Darauf bezieht sich der Brief von Bruder Klaus. Er bringt das zur Sprache und das ist also sozusagen in der Vergangenheit uns gegeben und damit viel, viel Gutes, das es zunächst zu bewahren gilt. Und damit sieht auf der nächsten Folie alles schon ein bisschen anders aus. Im Rückblick auf die Vergangenheit sehen wir im Licht des Evangeliums sehr viel Gutes, für das wir danken können, das wir auch bewundern, Menschen, die auch mitten im Leid wunderbar treu geblieben sind, wie Jesus sagt, Böses mit Gutem überwunden haben, gesegnet haben, statt zu fluchen und so weiter. Wunderbar Gutes, aber wir sehen auch abgründig Böses, und zwar überall. Auch in der Gemeinschaft natürlich der Getauften und der Gläubigen. Es gibt nichts in der Vergangenheit, das nur gut oder das nur böse ist. Mit Ausnahme eben der Geschichte Jesu Christi und seiner Sakramente und seines Bibelwortes. Aber in der Blick in die Vergangenheit zwingt uns zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und der Blick in die Zukunft ebenso. Es kann Besseres werden, wir wünschen uns Besseres, wir können für Besseres arbeiten und sollen das auch. Sollen also unsere Sinne schärfen und uns nicht der Welt gleichstellen, sondern alles, was gut ist, was irgendeinen guten Namen hat, erstreben. Aber wir fürchten auch, von den Propheten, von Jesus selber aufgeklärt, dass allein der gute Wille noch nicht das Gute bringt, sondern dass im Gegenteil der gute Wille auch das Ungute bewirken kann, wie die Bibel viele Beispiele gibt, und dass also forcierte Verbesserungen am Ende zu dramatischen Verschlechterungen führen können. Das ist sozusagen das innere Recht der konservativen Position. Nicht, dass sie alles vergangen Gute bewahren will, aber dass sie doch festhält, der Tag des Herrn kommt nicht in der Zeit. Man darf und soll streben nach dem und schaffen für das, was besser ist, aber wir müssen auch rechnen mit der Macht des Feindes. Und jetzt, also wenn wir da auf die Folie 23 gehen, dann kommen wir hinein in die Ausstellung, die ja gegliedert ist, jetzt eben nicht zweidimensional Vergangenheit und Gegenwart, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt ihm die Struktur, so wie Niklaus gebetet hat. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, dann ist es nicht nur Gott, der gibt, sondern er will auch zurück. Und Niklaus redet vom Gehorsam, er redet von der Weisheit und von der Ehre. Wir haben das in der Ausstellung verschieden thematisiert. Der Gehorsam zwischen den Menschen, das ist diese Dimension des zwischen den Menschenlebens. Wir haben die Dimension des Gehorsams gegenüber der Schöpfung, der Natur, und wir haben den Gehorsam gegenüber dem Ruf Gottes, der sich vor allem im ganzheitlichen Einsatz eines Menschen, eines Missionars äußert. Das sind also die Dimensionen Vater, Sohn und Heiliger Geist, und wir sehen schon, das ist dann schon vielschichtiger, es ist reicher, als wenn wir nur zwischen Vergangenheit und Zukunft denken und argumentieren und streiten. Ich komme zu Folie 49, also ich gehe jetzt da ein bisschen durch, einfach durch. Da in dieser Folie 49 sehen wir die Innenseiten der Außenseite von diesem Gebetskreis. Das ist zum einen eine Seite dieser drei Innenseiten der Außenseite, ist durch und durch Folie 51, das Anliegen, das heute insbesondere die Sozialdemokratie sich auf die Fahnen geschrieben hat, verfolgt. So gesehen völlig zu Recht, also der Wunsch, die Menschen, denen es sozial schlecht geht, die gefährdet sind, zu unterstützen und ihnen Zukunft und Hoffnung zu vermitteln. Also für eine gute Zukunft zu sorgen, indem man zum Beispiel die AHV bringt und verteilt und so einem alten Menschen einen guten Lebensabend ermöglicht. Auf der anderen Seite, innen im Kreis, haben wir das Anliegen, dass wir der sozusagen heute konservativen Seite zurechnen, Freisinn, auch ein bisschen SVP, man will bewahren, was es in unserem Land Gutes gibt, die Möglichkeiten, Ausflüge zu machen, das Leben zu genießen und Freude zu haben am Dasein, wes Glück sich auf dem Erdreich mehrt, schreibt Bruder Klaus. Also, und da sagen die Freisinnigen mit starken Argumenten, das Glück mehrt sich, wenn alle frei sind, selber nach ihm zu streben und nicht behindert werden, sondern eben selber diesem Glück, wie es in der amerikanischen Verfassung heißt, nacheifern dürfen. Das hat viel, viel Gutes gebracht. Eben, wes Glück sich auf dem Erdreich mehrt, der soll Gott dankbar sein, so mehret es sich auch im Himmelreich. Also liberaler Kapitalismus bis in den Himmel, könnten wir sagen. Es mehret sich auch im Himmelreich, was Menschen erschaffen, erstreben dürfen mit Gottes Hilfe, so dass sie glücklich werden. Die andere Seite ist die schwierige, die viel, viel schwieriger ist als ich habe sie nicht bewältigt, bis heute nicht. Niklaus schreibt dort für das politische Gemeinwesen eine Aufgabe fest oder mahnt sie an, muss man besser sagen, die eben nicht mehr nur eine innerweltliche Dimension hat, eine zwischenmenschliche, sondern auch von dem Urteil Gottes abhängt und herrührt. Ihr sollt den offenen Sünden wehren. Und Sünde ist nicht ein Wort, das sich rein innerweltlich und zwischenmenschlich definieren und festhalten, von dem man festhalten kann, was es genau ist, sondern es verbindet Inneres und Äußeres. Es verbindet das, was von Gott kommt und das, was die Menschen tun und leiden, bindet es zusammen. Also, und deshalb ist es auch so schwierig, das ins Bild zu fassen und zu sagen, was jetzt das wirklich heißt, der Widerstand, dem Wehren, nicht den verborgenen, sondern den offenen Sünden. Eben weil aus dem Herzen kommt, was den Menschen unrein macht, wie Jesus sagt, und nicht das, was er ist, sondern das, was eben aus dem Herzen kommt. Und trotzdem sind wir beschäftigt, also hier, dass wir diese Sünde auch in unserer Zeit ihr wehren möchten, bis ins Innerste des Privaten hinein, eben mit dem Eherecht, mit dem Familienrecht, wo wir die Sünde eingrenzen möchten, die zwischen Eheleuten geschehen kann und natürlich leicht geschieht. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe, aber sie zeigt noch einmal, dass das, was Bruder Klaus sagt, eben von ganz anderen Dimensionen, einer anderen Dränglichkeit und anderen Schwierigkeit ist, als der einfache Vergleich zwischen konservativ und liberal. Wenn wir an die Außenseite des Innenkreises nur kurz schauen, Gott ist um uns, er ist in uns, das sind also schon wieder im zeitlichen Innen zwei weitere Dimensionen, aber er ist in uns, aber er begegnet uns als ein Gegenüber in Jesus Christus. Und wer Jesus Christus ist, dazu haben verschiedenste Menschen in der Schweiz sehr Wichtiges und Richtiges und Bedenkenswertes gesagt. Die Schweizer Geschichte ist nicht denkbar ohne das Gesicht, das der unsichtbare Gott den Völkern und eben auch der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihren Menschen gezeigt hat. Jesus, das Gesicht Gottes und darum im Innersten von allem. Das große Geheimnis, dass Gott leidet. Wir haben auch wieder hier in unserer Ausstellung drei Dimensionen. Er leidet an den Menschen. Es gibt wahrhaftig Grund, an den Menschen zu leiden und zu bereuen, sie überhaupt erschaffen zu haben. Aber Gott leidet auch mit den Menschen und er leidet auch für die Menschen. Das Leiden Gottes, das innerste Geheimnis auch unserer Gemeinschaft. Und jetzt kommt eine weitere unheimliche Dimension dazu, die ich gerne verdränge. Wie wir alle und die ganze Moderne insbesondere, obgleich gerade sie allen Grund hat, daran zu denken. An Basel Münster, der gekrönte Lebemann, fröhlich, gewinnend, charmant, der Fürst dieser Welt, der verführt und verderbt. Der Teufel tut manchen Einfall und dann schreit Bruder Klaus ja wirklich abgründig durch den Glauben und allermeist durch den Glauben. Was bedeutet das? Und jetzt komme ich auf die tiefste Versuchung in diesem Gegensatz zwischen gestern und heute, Vergangenheit und Zukunft, konservativ und liberal. Wenn der Versucher redet, dann blickt er zurück, 1. Mose 3 nicht, und fragt, sollte Gott gesagt haben? Stellt also in Frage, was von Gottes Wort und seiner Botschaft zu den Menschen gekommen ist. Und blickt dann in die Zukunft und macht ein besseres Versprechen, ihr werdet sein wie Gott und wissen. Und das ist ja die tiefste versuchliche Dimension in diesem einseitigen Vergleich zwischen konservativ und liberal oder progressiv, zwischen Vergangenheits- und Zukunftsorientiert. Diese Versuchung der Infragestellung dessen, was der Schöpfer und Erlöser gesagt hat, und das Versprechen von etwas Besserem, dass wir innerweltlich durch unsere Kraft das verwirklichen werden, was Gott uns versprochen hat, und dass wir es leicht verwirklichen können, nicht dadurch etwa, dass wir uns, wie Christus es getan hat, opfern und einsetzen und lieben mit der Tat, mit der Hingabe, sondern nur dadurch, dass wir wissen, dass wir es besser wissen, dass wir ein gutes, richtiges, moralisches Urteil haben. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So einfach das Versprechen der guten Zukunft. Das ist die tiefste Versuchung in diesem stückweise ein bisschen erhellenden, im Ganzen aber eben fatalen Gegensatz zwischen konservativ und liberal oder progressiv. Denn in dem Blick auf jede Vergangenheit zeigt sich, was wir hier im Bild sehen, auf der Folie 61. Es ist nun einmal mit allem Menschlichen so, wie es mit dem Volk war, das Gott am liebsten war, das er erwählt hat, das er durch die Jahrhunderte begleitet hat, mit seinen Gesetzen, mit seinen Mahnungen, mit seiner Hilfe, seinem rettenden Tun, das Volk Israel, das am Ende erleiden musste, dass seine Kultur am Ort zerstört wurde, sein Tempel in Flammen aufging, seine Schätze erbeutet und zur Schau gestellt wurden. Der Fall Jerusalems, der Fall des zweiten Tempels stellt uns bis heute vor Augen, dass es keinen Zustand gibt und keine Möglichkeit auf dieser Welt, der in sich eben nur gut ist und es wert, dass er für immer erhalten bleibt. Das gibt es nicht, denn sonst hätte Gott Jerusalem bewahrt und dort sein Reich auf Erden gebaut. So legen es die biblischen Schriften Alten und Neuen Testamentes dar. Wir sehen auf der nächsten Folie 62 eben die großen, einfachen Worte, Himmel und Erde werden vergehen. Oder 1. Korinther 7, das große Kapitel zur Ehe. Wir sind ja alle ein bisschen skandalisiert, aber Jesus sagt tatsächlich am Ende seiner Ausführungen über Ehe, Scheidung und so weiter, die Schemen, die Wesen dieser Welt vergehen. Jesus hat ja gesagt, im Himmel werden sie nicht mehr heiraten, da werden sie leben wie die Engel. Also auch sogar die Ehe mit allem, was sie wunderbar Gutes in diese Welt bringt, ist ein Wesen dieser Welt, das vergeht. Es gibt also tatsächlich, wie die Progressiven oder die Liberalen zu Recht kritisieren, keine Familie, die in sich schon ein Himmelreich wäre. Oder auf der nächsten Seite, dann die praktischen Konsequenzen. Jesus sagt im Gleichnis von der vielfachen Saat, diejenigen, die das Wort hören und glauben, bringen Frucht in Geduld. Die Geduld gehört zu etwas vom Grundlegendsten im christlichen Glauben, im Hören auf das Evangelium, in der auch gerade christlichen Zukunftshoffnung. Und Paulus bringt das in seinem großen Kapitel über die Auferstehung, bringt er das auf den Punkt und sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, so ist unser Glaube, ist euer Glaube umsonst. Und das dann praktisch hinuntergebrochen, deshalb sollen wir nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit, und jetzt haben wir diesen Tag wieder nicht, werden wir ernten. Dieser Tag, das können natürlich Zeiten und Tage sein, in Raum und Zeit. Wir dürfen vieles ernten hier in der Welt, oder unsere Kinder und Großkinder dürfen wieder ernten. Das ist eine Seite. Aber es ist doch die klare Aussage, es ist der Tag des Herrn, wenn die ganz große Ernte kommt. Und dann werden wir ernten, ohne aufhören. Und jetzt, wer vermittelt also zwischen Vergangenem und Zukünftigen? Natürlich, Christus ist der Vermittler. Er ist der Vermittler. Und er vermittelt für das Vergangene Vergebung und für das, was kommt, Hoffnung. Und er ist es also, der zwischen konservativ und liberal stehen soll, damit wir auf Frieden abstellen und der Friede Bestand hat. Und ohne ihn bleibt nichts anderes als eine leere Mitte. Das Lamm Gottes, sagen die Apostel, nimmt die Sünde der Welt weg. Das ist das große Wort, das über allem Vergangenen stehen darf. Für die Nachfolger Christi, die an seinen Tisch treten. Das Lamm Gottes nimmt weg die Sünde der Welt. Auch diese wahrhaft grausame und schreckliche Sünde, die es überall immer wieder zu konstatieren und zu erleiden gibt. Aber im Ausblick auf die Zukunft gibt es eben auch die Geduld, weil wir nicht wollen entkleidet werden. Wir wollen nicht nur in schönen Parolen reden und guten Gedanken und Träumen und Visionen, sondern wir möchten überkleidet werden. Das Sterbliche soll verschlungen werden in das Leben. Und deshalb üben wir uns in Geduld, damit eben wir auch das Leibhafte, das Zeitliche mitnehmen können in verwandelter Gestalt in die Zukunft Gottes. Das ist die Qualität des Lebens, in dem Christus zwischen der Vergangenheit und der Zukunft vermittelt. Und deshalb ist es auf eine Weise vielleicht gut, dass eine unserer großen Parteien das C gestrichen hat, dass bei ihr nichts anderes mehr bleibt als eine abstrakte Verortung, sozusagen in den Augen des Königs, des Präsidenten, sitzen wir in der Mitte. Abstrakte Worte, Freiheit, Solidarität, Verantwortung, aber kein geschichtliches Erbe, auch keine richtige Zukunftsvision, sondern eine leere Mitte, aber vielleicht doch politisch richtig und gut, denn wie gesagt, in diese Mitte gehört nicht eine Partei, sondern in diese Mitte gehört die Person Jesu Christi und gehört dann natürlich das Wort des Evangeliums, die Taufe, das Abendmahl, Christus selber, der über das Vergangene seinen Frieden legt, der darum den Willen gibt, sorgsam zu bewahren, was fragiles, zerbrechliches, Gutes da ist, aber auch tapfer zu streiten für das, gegen das, was nicht recht ist und was hier oder dort eine Veränderung zum wirklich überblickbaren, absehbaren, besseren bringen kann. Dazu ermutigt Christus eben, weil er der Vermittler ist, der Herr der Zeit. Damit komme ich an den Schluss. Wieder beim Anfang, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Die Weisheit nicht, die eben sich hält an das, was gegeben ist, und die nicht unweise, arrogant, hochmütig in eine Zukunft abgleitet, die sie nur postuliert, die sich einem falschen Versprechen verdankt. Und dann eben kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, wenn wir nichts tun. Wenn wir einfach warten und der Zeit ihren Lauf lassen, dann nehmen die Dinge einen Verlauf zum nicht besseren, sondern die Zeit nutzen. Also, und mit dem C ist dann eben in diesem Lauf der Zeit Geduld gefragt und Geduld bringt, wie Paulus sagt, nicht Rosen, sondern Hoffnung. Geduld bringt Hoffnung. Und es ist immer wieder ein Kairos geschenkt. Und ich denke gerade uns heute in unseren Kirchen ist ein Kairos geschenkt. Auch mit dieser eigenartigen Zeit, in der die Kirchen die einzigen sind, die noch Menschen leibhaftig zusammenführen dürfen. Ein Kairos, eine geschenkte Gnadenzeit, in der wir erinnern dürfen an den Mittler, der zwischen gestern und morgen, zwischen Vergangenem und Zukünftigen Frieden stiftet. Friede ist allwegen Gott, denn Gott ist der Friede. Darum sollt ihr schauen, dass ihr auf Frieden abstellt. Dazu meine ich, eignet sich eben kaum etwas so gut wie der Bruder Clausenbrief, der uns einen Rückblick in unsere Geschichte erlaubt und sagt, daher kommt ihr, da wurde eure Gemeinschaft, euer politischer Zusammenhalt gestiftet, das hat euch begleitet durch alle möglichen Konfusionen und Kämpfe hindurch. Und hier liegt auch das Versprechen, dass es eben eine gute Zukunft geben kann für euch und eure Kinder. Das lässt sich eben an diesem Brief von Bruder Klaus sehr, sehr gut anschaulich machen, diese Mittlerschaft zwischen gestern und morgen und dem Frieden, den der Friedefürst stiftet.